Kennt ihr den Vers in 2. Korinther, wo es heißt, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit? Kennt ihr den Vers? Ja. Also wer ist gerne in der Herrlichkeit? Ja, ist ein guter Ort. Und wer will gern ein neues Maß an Herrlichkeit erleben? So, ja, wer hätte da schon Interesse dran durchaus? Ja, wem wäre daran gelegen? Hast du mal darüber nachgedacht, wie du von dem einen Maß an Herrlichkeit in das andere Maß von Herrlichkeit reinkommst? Hast du mal drüber nachgedacht? Ja, also mein Gott ist vielleicht 20-dimensional, aber irgendwie müssen wir das Maß an Herrlichkeit, in dem wir sind, hinter uns lassen. Oder und zumindest klar machen, dass das jetzt nicht mehr das Nonplusultra ist, damit wir in die neue Herrlichkeit reingehen. Versteht ihr, was ich meine? Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das theologisch richtig ist, ist mir auch egal, aber irgendwie müssen wir was zurücklassen, wenn wir in das Neue reingehen wollen. Irgendwie schon, ne? Und heute, glaube ich, ist das vor allem einfach Sachen, die wir denken in unserem Kopf. Ich glaube, den müssen wir einfach auch mal zurücklassen, den Kopf. Und das sag ich, ja. Ich habe dir gerade gesagt, ich bin eine 5 auf dem Enneagramm und ich sag dir, lass deinen Kopf zurück. Ist schon ernst heute Morgen. Weil ich liebe diesen Satz, den Jono mal gesagt hat, den werde ich nie vergessen. Also ich weiß, Jono hat sich den nicht ausgedacht, aber der hat ihn in unsere Gemeinde gebracht und da bin ich sehr dankbar für. Er hat nämlich gesagt, das Gut ist der Feind vom Besten. Könnt ihr euch daran erinnern? Also wenn etwas gut ist, dann ist das eigentlich der größte Feind von dem Allerbesten, was es in dem Bereich gibt, weil es so leicht fällt, sich mit dem Guten zufrieden zu geben, richtig? Das Schlechte, damit gibt sich ja keiner zufrieden. Aber mit dem Guten ist es so leicht, sich zufrieden zu geben. Aber Gott hat noch so viel bessere Sachen für uns. Gott hat so viel mehr Maß an Herrlichkeit für uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, Sachen sind gut und es gibt Sachen, die sind besser. Ist einfach so. Und ich habe hier aufgeschrieben, den Satz muss ich jetzt sagen, damit die Predigt Sinn macht, ja. Also, nur weil eine Person oder eine Gemeinde in einem Bereich starke Offenbarung hat, heißt das noch nicht, dass diese Person in dem Bereich alle Offenbarung hat. Oder die Gemeinde, richtig? Nur weil unsere Gemeinde im Bereich Lobpreis beispielsweise eine starke Offenbarung hat, und da bin ich super dankbar für, heißt das noch nicht, dass wir schon alle Offenbarungen haben, die es in dem Bereich gibt, oder? Und dasselbe, du kannst es bei jeder Person zu jedem Thema einsetzen und es wird immer richtig sein, weil wir alle erkennen stückweise. Und das ist gut so, weil sonst, wo gehen wir dann hin? Ich glaube, das hört auch im Himmel nicht auf übrigens. Ich glaube nicht, dass es im Himmel aufhört, dass wir mehr und mehr erkennen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. So. Also wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wisst ihr, was ich auch glaube, das habe ich auch schon oft gesagt. Ich glaube oft, dass Gott, also zumindest in meinem Leben, verherrlicht sich Gott nicht wegen deiner tollen Theologie, sondern trotz deiner Theologie. Also Gott kommt nicht, weil er sagt, wow, endlich jemand, der es so 100% verstanden hat. Sondern er kommt, davon sind vielleicht 2% richtig, aber das ist mir sowas von egal. Ich segne diesen Kerl einfach. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich mir angucke, was ich vor 10 Jahren geglaubt habe und dass Gott da schon meine Gebete erhört hat, dann kann es nicht daran gelegen haben, dass mein Gottesbild so herrlich war. Daran kann es nicht gelegen haben. Also wenn du glaubst, dein Gottesbild ist so perfekt, dass du deswegen Gebetserhörung bekommst, mach dich darauf gefasst, ein besseres Gottesbild zu bekommen, ja? Also, wisst ihr noch, worum es vor 2 Wochen ging beim Jüngerschaftssonntag? Fülle. Genau, erinnert ihr euch noch an Jeff Collins, wie der immer Fülle gesagt hat? Ja, darum ging es. Es ging darum, dass wir der Tempel Gottes sind. Du bist der Tempel Gottes. Dein Leib ist der Tempel Gottes. Nicht nur die Gemeinde, sondern du. Und Gott wohnt mit seiner Fülle in dir. Nicht mit nur einem bisschen. Erinnert ihr euch daran? Darüber haben wir uns ausgetauscht. Ich habe gehört, das war ganz gut soweit. Schön. Und weißt du, was ich dir heute sagen will? Wenn Gottes Fülle wirklich ganz in dir wohnt, dann wohnt sie ja nicht nur in ein paar Amerikanern und in ein paar Neuseeländern. Und dann wohnt Gottes Fülle auch nicht nur im Lobpreis. Richtig? Versteht ihr? Also da können wir uns eigentlich drauf einigen, oder? Also wenn einer sagt, Gottes Fülle wohnt nicht nur im Lobpreis, dann denken wir vielleicht, hä? Aber wenn wir vorher schon klar haben, dass Gottes Fülle ja in uns wohnt und wir die überall hin mitnehmen, dann ist das ja kein Verlust, den wir erleiden, wenn wir uns auf diesen Satz einigen, oder? Gut. Und ich möchte direkt mal klarstellen, Lobpreis ist wunderbar. Wer findet Lobpreis wunderbar? Ja, dann sind wir nicht alleine, wir sind im selben Boot. Ich bin seit über 2 Jahrzehnten ununterbrochen Teil von einem Lobpreisteam. Das muss schon was heißen, ja. Mit 6 hat meine Mutter, wahnsinnig wie sie war, mir erlaubt, Schlagzeug im Kindergottesdienst zu spielen. Es war zum Glück ein E-Schlagzeug, aber es war trotzdem wahnsinnig von ihr. Aber jetzt bin ich dankbar dafür. Da hat das angefangen und das wird auch erstmal nicht aufhören, ja. Also ich liebe Lobpreis und viele meiner intensivsten Begegnungen mit Gott waren im Lobpreis, hier in diesem Raum oder in anderen Räumen. Wer würde das auch so sagen, dass viele seiner intensivsten Begegnungen mit Gott in einer Lobpreiszeit waren? Ja, ist so, ne? Und Lobpreis ist letztendlich die einzig angemessene Reaktion auf Gott. Das ist einfach so. Wenn wir ihn sehen, wie er ist, was sollen wir denn dann machen? Dann sagen wir nicht, ach cool, habe ich jetzt auch gesehen. Kann ich abhaken und dann gehe ich zum nächsten. So ist das nicht. So ist das vielleicht mit dem Eiffelturm oder mit dem Kolosseum. Ist ganz nice, wenn du dir das anguckst, aber dann ist auch irgendwann gut so, ne? So ist das bei Gott nicht. Lobpreis ist absolut angemessen, weil er ist so heilig. Das haben wir gerade minutenlang gesungen und wir werden das auch irgendwann noch stundenlang singen. Vielleicht nicht in diesem Raum, aber irgendwo werden wir das machen. Und Lobpreis richtet unseren Blick auf Gott. Und was bei Lobpreis so mega cool ist, ist, dass dein Körper, wenn du singst, kommt in Übereinstimmung mit deinem Kopf und deinem Herzen. Ne? Vielleicht gibt es Sachen, die glaubst du noch gar nicht wirklich, aber du singst sie aus und dann passiert etwas in deinem ganzen Wesen, weil du bist nicht nur ein Fleischsack und du bist auch nicht nur ein Geist, ja, sondern du bist mehr, als man denkt. Und wenn dein Körper etwas macht, hat das Auswirkungen auf den Rest von dir. Und wenn der Rest von dir etwas wirklich glaubt und du das mit deinem Körper irgendwie in irgendeiner Weise ausdrückst, also ich war nicht in der Waldorfschule, aber du kannst den Namen Jesus auch gerne tanzen, ja, wenn du das machst, dann macht es was mit deinem Körper. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und wisst ihr, was auch richtig cool an Lobpreis ist? Wenn du den nicht nur alleine machst, sondern mit anderen Leuten zusammen, die gerade dasselbe Lied singen, dann kommst du nicht nur in Einheit mit dir selber und den Teilen, die dich ausmachen, sondern auch mit den Leuten um dich rum. Und deswegen glaube ich, ist eines der wichtigsten Dinge für Einheit in der Gemeinde, dass man viel gemeinsam Lobpreis macht. Damit man einfach sich gemeinsam ausrichtet. Ja? Also wir lieben Lobpreis, okay? Super, vergesst das nicht. Ich habe jetzt nämlich mal ein paar Fragen. Also wenn wir Gott zusingen, jetzt eben gerade, ist er dann näher als morgen auf der Arbeit? Oder hier steht noch eine schlaue Frage. Ist Gott in einer Lobpreiszeit präsenter, als wenn du Kaffee trinken gehst? Also ich meine, Kaffee ist schon eine harte Konkurrenz. Oder ist Gottes Gegenwart manchmal stärker als wann anders? Oder hält Gott manchmal bewusst Sachen zurück? Und in anderen Zeiten hält er sie dann nicht zurück? Also das sind ja nur so Fragen, die man sich stellen kann. Ne? Und da kann man ja in 10 Richtungen gehen und ich werde diese Fragen heute nicht beantworten. Aber merkt ihr, da kann man ja schon so ein bisschen ins Denken kommen. Ne? Merkt ihr, dass man da ins Denken kommen kann? Ja, das ist was Gutes. Und es geht mir, ich habe das hier aufgeschrieben, da bin ich stolz drauf. Es geht mir nicht um Haarspalterei, sondern um das Gegenteil, weil wir spalten Gott auf, als wäre er ein Haar. Und wir tun so, als wäre er mal ein bisschen da und ein bisschen da. Und als wüssten wir alles ganz genau, wie es funktioniert. Aber ich glaube, so ist das nicht. Ich glaube, Gott ist viel größer und viel mehr bei sich, viel mehr ganz, wenn er irgendwo hinkommt, als wir immer denken, ja? Also wenn Gottes Freude einen Raum erfüllt, erfüllt dann auch sein Frieden den Raum? Ja, oder? Vielleicht zeigt sich gerade doll die Freude, aber der Rest von Gott, sein Friede, der Friedefürst, der kommt ja. Also der Friedefürst, der die Freude bringt, ne? Und das ist ja, wenn jemand geheilt wird. Also ist dann nur Jesus der Heiler anwesend und Jesus der Tröster und Jesus der Versorger, der wartet draußen vor der Tür, bis das richtige Lied gesungen wird? Also Entschuldigung, aber das ist doch nicht so, oder? Würde ich mal behaupten, dass Jesus ganzer ist, in sich gesammelt. Okay, heute wird es wirklich, wow, okay. Also, eine wichtige Sache noch. Okay, ich mache einfach weiter. Also ich glaube, Gott ist immer und überall gleich da. Zumindest ist er gleich erlebbar für uns. Das glaube ich wirklich. Und weil seine Fülle wohnt ja in uns. Ja? Und Fülle sind nicht 98%. Fülle sind 100%. Ja? Und die tragen wir mit uns rum. Aber die Frage ist, sind wir uns dessen bewusst, dass wir 100% in uns tragen und die überall hin mitnehmen? Oder glauben wir irgendwo in uns drin, dass wir 98% in uns tragen oder vielleicht sogar nur 30%? Aber die anderen fehlen, aber im Lobpreis sind oder im Gottesdienst oder in der Predigt von Bill Johnson sind die 100%. Und deswegen muss ich da hinkommen, muss ich mir das geben, muss ich das machen, damit ich endlich in die 100% komme. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich glaube, wenn wir das erwarten, wenn wir erwarten, dass wir irgendwo Gott erleben und erwarten, dass es stärker sein wird als in unserem Alltag, ja, dann werden wir das auch erleben. Das nennt sich nämlich Glauben. Wenn du also mehr Glauben hast für den Gottesdienst als für deinen Arbeitsplatz, dann kann ich das total nachvollziehen. Bitte glaub mir. Aber rate mal, was du erleben wirst. Und wo du mehr erleben wirst. Von dem Gott, der an beiden Orten gleich doll da ist, weil er nämlich in dir drin ist ganz. Oh, das habe ich ja jetzt erstaunlich gut hingekriegt. Danke, Jesus. Da kann ich direkt drei Blöcke überspringen. Und wisst ihr, was wichtig daran ist? Das wertet ja Lobpreis nicht ab, ne? Wir sagen ja nicht, ach, da müssen wir ja endlich weniger Lobpreis machen. Das sagen wir ja nicht. Aber es wertet die 99% deines Lebens, in denen du nicht hier drin bist und Lobpreis machst, extrem auf. Versteht ihr das? Es sitzt quasi auf das gleiche Niveau mindestens. Weil die wenigsten von uns glauben, glaube ich, wirklich tief in ihrem Herzen, dass sie in einer Lobpreiszeit schon 100% von Gott erleben können. Die meisten von uns sind da auch eher so in den 90ern oder 80ern. Ja? Das sagt viel darüber aus, wie viel Prozent wir unserem Arbeitsalltag geben. Aber wenn überall 100% sind, wow. Also dann sind wirklich, ich glaube, dann ist vieles von dem, wonach wir uns sehnen, echt in Reichweite. Wenn das wirklich so ist und wir das wirklich glauben und das wirklich stimmt. Und ich habe da gerade schon drüber geredet, aber also, ich glaube nicht, dass wir Gott in diesen Raum reinsingen müssen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen unseren Kopf und unser Herz in ein Bewusstsein davon reinsingen, dass er da ist. Dass er schon längst da war, die ganze Zeit. Und Lobpreis hilft uns extrem doll dabei, aber Lobpreis hat kein Patent darauf, dass du Gottes Fülle erlebst. Okay? Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und Gott will uns viel mehr begegnen, als wir das wollen. Und der Beweis dafür ist sein Kreuz, wo er sich ganz hingegeben hat, in seiner Fülle. Er hat sich in seiner Fülle ausgeschüttet. Er hat nicht gesagt, hier ist die Anzahlung, die ersten 10% und den Rest kriegt ihr irgendwann. Selbst dass der Heilige Geist unser Verlobungsring ist, unser Unterpfand. Ja, wer ist denn der Heilige Geist? Das ist Gott selber, ja? Also Gott sagt, das Pfand darauf, dass du mal die Fülle haben wirst, ist meine Fülle. Denk mal so darüber nach, okay? Lass uns nicht den Heiligen Geist abwerten, ja? Und Lobpreis öffnet uns nicht den Himmel. Das wäre nämlich ganz schön anstrengend, wenn wir jeden Sonntagmorgen von neuem den Himmel öffnen müssten mit unserem Lobpreis. Das wäre ein ganz schön krasser Druck auf dem Lobpreisteam, oder? Das wäre ein ganz schön krasser Druck auf deinen Stimmbändern, wenn du damit jeden Morgen neu den Himmel öffnen müsstest. Aber ich glaube, der Himmel ist schon offen und gerade deshalb können wir ja im Lobpreis das erleben, was wir erleben. Richtig? Aber der Himmel ist ja nicht nur über dir offen und auch nicht nur über deinem Nachbarn, sondern in dir drin ist der offene Himmel. Ach, jetzt habe ich mich selber überholt. Also wisst ihr, wenn das stimmt, was ich gerade gesagt habe, und ich weiß, es gibt Bibelstellen, die gerne benutzt werden, um andere Sachen zu betonen. Da können wir gerne beim Kaffee drüber reden. Aber wenn das stimmt, ja, dass wir überall Gottes Fülle mit rumtragen, 100% davon, dann nimmt das unseren sonntagsmorgens Lobpreiszeiten extrem viel Druck. Es nimmt denen nichts von ihrer Kraft, weil wir begegnen Gottes Fülle. Aber gerade dieses mit dem Himmel aufreißen und dieses, wenn heute Morgen nicht, dann erst wieder in einer Woche, das fällt dann komplett weg. Oder dieses, ach, irgendwie war es die letzten 3 Wochen für mich persönlich nicht ganz so gut. Nicht ganz so gut im Lobpreis. Irgendwie habe ich nicht so viel erlebt. das ist ja schon schlecht, wenn die einzige Zugangsmöglichkeit zu Gottes Fülle, die ich habe, nicht funktioniert gerade. Ja, vielleicht möchte der Herr dir ja zeigen, dass du von einem System viel zu sehr abhängig bist. Und vielleicht möchte er dich auf deinem Arbeitsplatz so krass umhauen, wie du es im Lobpreis noch nie erlebt hast. Nur vielleicht, ja, keine Ahnung, was er da gerade vorhat. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir hinkommen und sagen, wenn nicht heute, dann erst wieder in einer Woche oder dann nie, weil ich bin nur heute hier auf dieser Konferenz zu Besuch, wo Gottes Fülle ist. Weil ich habe die Gastsprecher gesehen und da ist auf jeden Fall mehr Fülle, als wenn ich alleine zu Hause bin. Mehr Fülle, also hast du gemerkt, ne? Okay, seid ihr noch bei mir? Versteht ihr mich? Ich kann aufhören mit dem Teil, oder? Ich kann zum nächsten Teil gehen, oder? Ich habe mich klar genug ausgedrückt, ja? Okay, Halleluja. Super, danke Jesus. Also ich freue mich darauf, dass wir ab nächster Woche alle noch entspannter im Lobpreis sind, okay? Ja? Freut ihr euch auch darauf? Und wenn man entspannt bei etwas ist, dann macht man es auch gerne länger, richtig? Ja, genau. Aber ja, das ist was anderes. Also, Lobpreis ist super, aber Lobpreis ist nicht Teil unseres Erlösungswerkes, damit wir irgendwas erreichen. Lobpreis ist nicht der neue Ablassbrief. Ja? Lobpreis ist nicht die neue Beschneidung. Lobpreis ist einfach angemessen und Lobpreis ist genial und Lobpreis ist einer von vielen Wegen, auf denen wir Gottes Fülle erleben können. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil und der ist mindestens genauso wichtig. Also Gottes Fülle lebt ja in dir, haben wir gesagt, ne? Und du bist der Tempel Gottes, haben wir gesagt. So, wenn wir jetzt mal hier reinschauen, was kommt denn aus dem Tempel raus? Was? Wasser. Oh, ein Strom kommt aus dem Tempel. Habt ihr das schon mal gehört? Ein Strom kommt aus dem Tempel. Ja, ja, genau. Den wollen wir uns jetzt mal angucken. Also wenn ihr in Genesis 2, ne? In 1. Mose 2, da wurde ja der Garten Eden geschaffen, ne? Und der Garten Eden, da habe ich auch vor 2 Wochen kurz drüber geredet, das war der Ort, wo Gott und Mensch sich ganz begegnet sind, richtig? Ganz. So. Der Ort, wo sich Gott und Mensch ganz begegnen, war dann später immer der Tempel. Und deswegen, Alttestamentler, wenn die das über die ersten Mose-Kapitel schreiben, dann schreiben die immer, ja, da hat Gott einen Tempel gebaut. Und er hat sein Abbild da reingesetzt, damit ganz klar ist, dass das ein Tempel ist. So, und was lesen wir in Genesis 2? Da heißt es in 2,10, ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern und von dort aus teilt er sich und wird zu 4 Armen. Dann werden das 4 große Flüsse. Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Und später in Hesekiel 47, das kennt ihr alle, da ist diese Geschichte, wo Gott Hesekiel den neuen Tempel zeigt. Und was fließt da vom Altar unter der Schwelle durch? Ein Rinnsal. Haha. Und was passiert alle 100 Meter? Der Strom wird immer tiefer und tiefer, bis er so reißend ist, dass man da nicht mehr durchlaufen kann. Das heißt, wir haben aus dem Garten Eden fließt ein Strom, aus dem Tempel fließt ein Strom. Und in der Offenbarung, in 22, ganz am Ende, da gibt es auch einen Strom. Gucken wir uns das mal an. Und zwar ist das 22,1. Da sagt Johannes, er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Und er beschreibt den Strom genauso wie in Hesekiel auch. Und wie wir es zumindest aus der Beschreibungen vom Garten Eden auch erschließen können, dass dieser Strom Leben bringt, dass er Heilung bringt. Der bringt Heilung für die Nation, steht da. Beziehungsweise die Bäume, die da rechts und links wachsen, die bringen Heilung für die Nation. Das ist der Strom, der aus dem Tempel fließt. Ja? Und wir finden das alle super klasse. Aber wusstet ihr, dass es im neuen Jerusalem keinen Tempel gibt? Habt ihr das mal gelesen? Das steht hier ganz paar Verse vor. Offenbarung 22, also 21, 22, da steht, ich sah keinen Tempel in Jerusalem, im neuen Jerusalem, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Okay. Also wenn wir keinen Tempel mehr brauchen, weil wir ja uneingeschränkt Gemeinschaft mit Gott haben, weil wir uns 24/7, falls es Zeit noch gibt, begegnen, dann braucht man keinen Tempel mehr. Ja, was ist denn dann der Tempel, den Hesekiel gesehen hat? Weil es wurde ja ein 2. Tempel gebaut, ne? Der wurde ja gebaut unter Esra und Herodes hat ihn dann noch vergrößert. So, war da eine Bundeslade drin? Nee, ja. Haben die Alten sich gefreut, als der Tempel eingeweiht wurde? Nee, die haben geweint. Die haben geweint, weil sie sich daran erinnert haben, wie herrlich der Tempel davor war. Und haben sich den neuen angeguckt und haben gesagt, tja, schade, aber immerhin. Ist so, ne? Und was ist mit dem zweiten Tempel passiert? Der wurde in sehr kurzer Zeit sehr radikal platt gemacht. Und ich habe so eine jüdische Bibel zu Hause. Und es ist manchmal sehr traurig, die Kommentare da drin zu lesen. Aber ich fand es super bezeichnend. Die schreiben da, ja, ist ja klar, dass das nicht der zweite Tempel gewesen sein kann. Weil wenn man sich die Beschreibung vorher durchliest, wir wissen, dass der zweite Tempel ganz anders aussah. Und außerdem wurde der zweite Tempel ja komplett zerstört. Der kann das gar nicht gewesen sein. Deswegen wissen wir ja, dass Gott in Jerusalem noch einen dritten Tempel aufbauen wird. Und das ist unsere Hoffnung, zusammen mit allen Dispensationalisten der Charismatiker zusammen, dass es bald einen neuen Tempel in Jerusalem geben wird und daraus wird dann der Strom fließen. Ende. Ja, das glaube ich nicht. Warum glaube ich das nicht? Weil Jesus hat gesagt, reiß diesen Tempel ab. Und er sprach von dem Tempel seines Leibes. Und jetzt kommt's, darauf habt ihr alle gewartet. In Johannes 7. Johannes 7, sag mal Johannes 7. Johannes 7 und 7 mal 7 ist feiner Sand, ganz genau. In Johannes 7, da sagt Jesus ab Vers 37. Am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach. Also er rief und sprach, ne, ist auch cool, daran arbeite ich noch. Er sagte, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Immer eine gute Idee. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Wer ist der Tempel Gottes? Und aus wem fließt der Strom, an dessen Ufern rechts und links Bäume der Heilung wachsen für die Nation? Wer ist das? Das bist du. Und du, genau du, ja, ich habe dich gesehen. Ihr seid das. Wenn Gottes Geist in euch wohnt, dann chillt der da nicht nur drin und macht nichts, sondern der fließt aus euch heraus. Weil ihr seid der Tempel. Und der Tempel ist nicht nur für sich selber da, sondern der Tempel ist dafür da, dass das Umland erreicht wird. Und zwar nicht mit einem Teil von Gott, sondern mit seiner Fülle. Weil der Strom ist Gottes Geist und Gottes Geist ist Gott selbst. Okay? Jetzt habe ich das alles ohne meine Notizen gemacht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich irgendwas Schlaues ausgelassen habe. Aber es scheint nicht so zu sein. Halleluja, Gott ist gut. Kennt ihr dieses Lied, was ich total gefeiert habe? Oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Ja, kennt ihr dieses Lied? Okay, jetzt stell dir mal vor, das, was Jesus gesagt hat, stimmt. Und der Strom des Lebens fließt aus dir heraus. Und du stehst da, dieses Portal, der Rhein selber fließt aus dir raus. Naja, erst ist es ein Rinnsal, aber dann wird es zum Rhein. Und du stehst da mit 20 anderen, wo auch überall der Strom rausfließt. Und du sagst, bitte Gott, bitte lass es regnen. Bitte, wir brauchen Wasser. Versteht ihr die Ironie? Und ich habe dieses Lobpreislied geliebt und ich sage nicht, dass das jetzt, dass man jedes Lobpreislied auf den Kopf stellen muss, ja. Aber ich denke, das ist symptomatisch dafür, was wir glauben. Wir glauben nämlich so oft, dass Gott irgendetwas neben uns tun muss, außerhalb von uns, wenn er eigentlich schon längst in seiner Fülle in uns wohnt und die Lösung für jedes Problem aus uns herausströmt. Weil es gibt keine andere Lösung für ein Problem als Jesu Gegenwart selber. Gibt es nicht. Und ich meine, da könnte man, also wenn man damit einmal anfängt, dann kann man irgendwann keine Lobpreislieder mehr singen. Deswegen hören wir an dieser Stelle schon auf. Und das Lied singen wir ja auch Gott sei Dank nicht. Aber es gibt so viele Lieder, die wir singen, wo wir irgendwann, wenn wir mal kurz innehalten, merken, Moment, was glaube ich da eigentlich? Wieso muss Jesus das jetzt noch machen? Was sagt das darüber aus, mit wie viel er in mir lebt und wie viel Autorität ich habe? Habt ihr gemerkt, wie wir abgegangen sind bei der Bridge von Champion? Ja, weil wir da gesungen haben, dass wenn wir unseren Mund öffnen, passieren die Wunder. Und nicht erst, wenn wir hier 17 Lieder gesungen haben und Gott irgendwann sich erbarmt, seinen Mund zu öffnen. Versteht ihr diesen riesigen Unterschied? Weil Gott uns so viel mehr Autorität gegeben hat, als wir immer denken. Und uns so viel mehr von sich selber gegeben hat, als wir denken. Nämlich alles! Alles! Es ist nicht mehr lang. Die Frage ist also nicht in erster Linie, ob wir das richtige Lobpreislied singen, obwohl natürlich der Text uns auch behindern kann, wie wir gerade gesehen haben, sondern ob wir, wie Deno heute das Gebet aus Epheser an die Wand geschmissen hat, ne, ob unsere Herzensaugen dafür geöffnet sind, dass wir sehen, mit welchem Reichtum an Herrlichkeit wir schon längst gesegnet sind. Und das heißt, dass vieles von dem, wo wir ganz aktiv arbeiten und Sachen machen, damit etwas passiert, wir vielleicht mal zumindest für eine Zeit ersetzen sollten mit entspannt den Herrn fragen, wie er uns eigentlich sieht oder das sagen, was die Bibel über uns sagt und nicht, was andere über uns sagen oder wir selber über uns denken, damit unser Denken mehr im Einklang kommt mit dem, was Gott über dich sagt. Und weißt du was, Lieder wie das oder auch das danach, dein Werk am Kreuz, die helfen dabei enorm, ja? Lobpreis ist dabei eine enorme Hilfe. Lobpreis ist eine enorme Hilfe dabei, jede Situation deines Lebens so werden zu lassen, als wäre es das letzte Lied Samstagabend bei der Mai-Konferenz. Weil Lobpreis ist nicht egoistisch. Lobpreis denkt nicht, kommt endlich zu mir. Lobpreis denkt sich, kommt zu mir, damit es überall herrlich ist. Versteht ihr? Ihr versteht, ne? Ich muss das nicht immer fragen. Alles klar. Also, ja, jetzt ist ja, war jetzt ganz gut, oder? Gut, also man kann nicht nur ein bisschen von Gott haben. Bleibt noch eine Sache, über die wir reden können. In Hesekiel 47, ich lese das einmal vor, damit wir das einmal alle gehört haben. Da hat Hesekiel also 7 Kapitel lang den neuen Tempel gesehen, wo sich alle einig sind, dass der noch nicht gebaut wurde, zumindest nicht als Haus. Und wir wissen, dass der auch nicht im neuen Jerusalem nötig sein wird. Ja? Und da sagt Hesekiel, ich lese mal ab Vers 1. Er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und des Tempels und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor, auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Ich weiß nicht, ob ich das alles hätte lesen müssen. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, der maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Hier ist das eine Elle, das sind 30 Zentimeter, 1000 mal 30 Zentimeter sind 300 Meter, hoffentlich, ja? Ja, genau, 300 Meter. Also, da passiert 300 Meter lang, wird aus dem Rinnsal, was da irgendwie tropft, Wasser bis an die Knöchel, ne? Und dann hinterher, ein paar 300 Meter weiter, ist es ein Strom, den man nicht mehr durchlaufen kann. So, ich habe schon verschiedene Predigten dazu gehört, warum das so ist und was das bedeutet. Und ich werde nichts davon jetzt bewerten an sich, aber mich hat das nie abgeholt, was gesagt wurde. Zum Beispiel wurde gesagt, dass der Strom ist da am tiefsten, wo die Gemeinde am weitesten weg ist. Deswegen müssen wir in die Slums gehen und in das Rotlichtviertel, weil da ist der Strom Gottes am tiefsten und deswegen passieren da am meisten Wunder. Ja, wenn du das glaubst und nicht ins Rotlichtviertel gehst, dann ist dein Glaube dafür, dass du in der Gemeinde sitzt mit einem Rinnsal. Richtig? Das hat für mich nicht so viel Spaß gemacht, das anzunehmen. Und ich habe jetzt nicht unbedingt eine neue Erklärung, aber eins weiß ich. Wenn du, ich muss gar nicht schreien, wenn es dir schwerfällt zu sehen oder zu glauben, dass wirklich alles von Gott in dir drin ist und schon aus dir rausfließt, aus dir fließt vielleicht ein Rinnsal. Aber woraus besteht dieses Rinnsal? Aus 100% Gott, aus Gottes Fülle. Weißt du, nur weil am Anfang 1% von der finalen Größe aus dir rausströmen, heißt das nicht, dass nur 1% von Gott aus dir rausströmt. Sondern 100% von Gott sind das. Kennt ihr die ganzen Bilder, wo Jesus über Samen redet? Wo er sagt, das Reich Gottes kommt in Samenform. Ist der Same, also ich bin Biologe, ja. Der Same, die DNA in dem Samen, kannst du nicht von der DNA in dem 1000 Jahre alten Eiche unterscheiden. Das ist dieselbe DNA. Das ist das Gleiche. In dem Samen steckt schon alles drin. In dem Samen stecken schon die Eicheln der nächsten 10.000 Jahre, die dieser Riesenbaum bringen wird. Weil die Info ist da drin. Versteht ihr, was ich meine? Die Eichel ist schon eine Eiche. Sie ist halt noch nicht so weit. Aber das wertet die Eiche nicht ab. Richtig? Ja, und genauso ist das mit dem Strom Gottes, der aus uns rausfließt. Wir sollten aufhören, darauf zu schauen, was wir nicht sehen, und anfangen, auf das zu schauen und darauf zu stellen, was wahr ist. Nämlich, dass Gott aus uns raustropft. Und wenn du noch nicht erlebst, dass um dich herum alle geheilt werden, nur weil du den Raum betrittst, erstens, es gibt Leute, denen ist das passiert, also bleib dran, ich bleib dran. Und zweitens, das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, wird eine Person nass, wenn du durch dein Büro gehst? Nur eine Person. Nass mit der Gegenwart Gottes, die aus dir rausfließt. Und wenn du es nicht glaubst, weil du es nicht erwartest, dass das passiert an der Kaffeemaschine, dann kann sein, dass wir es auch länger nicht erleben. Vielleicht wird Gott sich erbarmen, trotz unserer Theologie und nicht wegen. Aber wenn wir umdenken und erlauben, dass der Heilige Geist uns da die Augen dafür öffnet, dass wirklich er selbst aus uns rausfließt, egal wie viel wir davon gerade schon wahrnehmen, dann werden wir Sachen erleben. Davon bin ich so überzeugt. Davon bin ich so überzeugt. Gut. Ich schaue jetzt einmal, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Und danach beten wir. Ist die Frage, ob du hoffst, dass ich was vergessen habe oder nicht? Nee, hier steht noch, Mangel ist eine Lüge, aber das wisst ihr ja alle. Okay. Jetzt, ne? Jono, kannst du mal nochmal nach vorne kommen, weil Musik hilft immer, ne? Weil wenn das Klavier spielt, ist mehr von Gottes Fülle da. Aber es kann uns helfen. Ich fände es super cool, wenn wir heute einen uralten Weg benutzen, um uns gegenseitig anzuzünden. Falsches Wort, weil es geht um Wasser. Ja, aber es ist gut, wenn man da sitzt und mit dem Herrn, vom Herrn empfängt. Aber es ist auch gut, wenn Leute dir die Hände auflegen und der Strom Gottes, der schon längst aus ihnen rausfließt, zu dir fließt. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen, wenn du sagst, du möchtest wirklich mehr davon, irgendwas in dir hat das heute Morgen, es wurde angesprochen, irgendwas, dann möchte ich dich echt einladen, komm gleich nach vorne, hier wird der Leitungskreis stehen, vielleicht Christine und so ein, zwei Leute, die sich angesprochen fühlen, vielleicht könnt ihr noch nach vorne kommen und dann, du auf jeden Fall, dann legen wir euch die Hände auf und das muss nicht lange sein und es geht nicht darum, dass jetzt 100 Kubikliter Reihen euch treffen, sondern es geht einfach darum, dass Gottes Fülle, die aus jedem Einzelnen von uns rauskommt, neu euch erwischt. Versteht ihr, was ich meine? Und dass unsere Herzensaugen dafür geöffnet werden, dass das wirklich alles stimmt, was ich gesagt habe. Vielleicht manches nicht, das werde ich dann später sagen. Und ich segne uns für diese Zeit. Ich danke dir, Jesus, dass du willst, dass du verherrlicht wirst durch uns. Danke, Jesus, dass du keine Angst davor hast, dass wir zu herrlich werden und dass aus uns zu viel Kraft rausfließt und dass wir vergöttert werden. Davor hast du keine Angst, Jesus, sondern du hast uns mit deiner Fülle voll gemacht und du wirst verherrlicht, wenn Dinge durch uns passieren und wenn deine Kraft sich durch uns ausbreitet und eine ganze Stadt verändert, einen ganzen Arbeitsplatz verändert, einen ganzen Stadtteil verändert, Jesus. Das ist alles zu deiner Ehre, Jesus. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt neu und auch gleich in der Zeit, wo wir uns die Hände auflegen, dass du da unsere Herzensaugen öffnest und dass wir von dem Moment an wirklich umdenken, dass wir fähig sind, umzudenken und dass all die Dinge, die uns im alten Denken halten wollen, dass sie uns loslassen müssen im Namen Jesus. Weil dein Blut, Jesus, ist geflossen, damit wir so aussehen können wie du. Damit wir das tun, was du getan hast und Größeres, weil du zum Vater gegangen bist und uns den Geist gesandt hast. Danke, Jesus, dass wir das erleben werden, weil wir sind deine Kinder und du hältst deine Versprechen, Jesus. Amen.